Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir haben uns vorgenommen, dass wir den ganzen Sommer durch eine Reihe von den merkwürdigen und seltsamen Bildern und Gleichnissen des Propheten Hosea besprechen wollen. Wir wollen darin weitermachen. Da ist ein Wort aus Hosea 14, Vers 8. Da spricht doch Herr, gerne will ich sie lieben. Und sie sollen wieder unter meinem Schatten sitzen. Von Korn sollen sie sich nähren und blühen wie ein Weinstock. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Meine Freunde, Ernte, Dankfest, das ist ein merkwürdiges Fest. Es bringt zusammen, was wir so schlecht zusammenkriegen. Es sagt uns, dass unsere Bratkartoffeln und Schnitzel und Butterbrote mit dem lebendigen Gott zu tun haben. Nein, mehr. Es sagt uns, dass der lebendige Gott durch solche guten Gaben um uns wirkt. Ja, mein Freund, ich glaube, das ist das Eigentliche, dass Gott um uns wirkt. Ich muss sagen, als ich das in meinem Manuskript bei der Predigtvorbereitung niedergeschrieben hatte, bin ich selber fast erschrocken. Gott wirbt um uns. Das hat er wirklich nicht nötig. Es bilde sich doch keiner ein, dass Gott ihn brauchte. In der Bibel steht nur einmal, der Herr bedarf sein, und das waren Esel. Sonst nichts. Und wie sollte Gott um uns werben, die wir doch Leute sind, die seine Gebote als einen Zwang empfinden, seien so ehrlich. Und die ihm so gern weglaufen. Wie der verlorene Sohn. Wir sind doch lieber bei den Schweinen als im Vaterhaus. Da sollte Gott werben um uns. Ich habe in dieser Woche einen großen Schock erlebt. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann. Da war ich draußen im Stadtwald auf einem einsamen Weg und las für mich die Bibel. Und auf einmal, ich kann nur so sagen, so war ich, bekam ich einen geradezu erschreckenden Eindruck, dass Gott da ist. Ich dachte, das Wort aus Psalmbuch, von allen Seiten umgibst du mich. Von allen Seiten umgibst du mich. So steht in der Bibel von Gott, lieg im Himmel ferne, von allen Seiten umgibst du mich. Wie sind wir stumpf, dass wir das nicht dauernd wissen und im Bewusstsein haben. Von allen Seiten umgibst du mich. Es war schon ein großer Schreck, dass ich hinlaufen kann, wo ich will. Ich pralle auf ihn. Und dann las ich meine Bibel weiter, fast zitternd. Da redet er. Und da geriet ich in unseren heutigen Text. Und da habe ich einen freudigen Schrecken gekriegt. Dieser schreckliche, heilige Gott, dem keiner entrinnt, wirbt um uns. Wirbt um uns. Das ist eine unfassbare Angelegenheit. Und das ist die Botschaft, die ich Ihnen heute zum Erntedankfest 58 sagen möchte. Gott wirbt um uns. Ich habe drei Teile. Ich überschreibe den ersten Teil. Zuerst spricht Gott, der Schöpfer. Zuerst spricht Gott, der Schöpfer. Meine Freunde, als ich den Schreck erlebte, ging mir ganz neu auf, welch eine fürchterliche Verantwortung eine Predigt ist. Ich darf mir ja nicht was ausdenken über Gott. sondern ich muss genauso von ihm reden, wie er sich geoffenbart hat. Und nun hat er sich geoffenbart als unmögliches Wort, als dreieiniger Gott. Das Wort steht nicht mal in der Bibel, aber so ist als dreieiniger Gott, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich verstehe das auch. Die Dreieinigkeit verstehe ich. Aber ich weiß, dass nie ein Mensch sich das hätte ausdenken können. Ein Gott, Vater, Sohn und Geist. Das ist Offenbarung, wissen Sie. Das hätte sich nie ein Mensch ausdenken können, ist Offenbarung. Und nun redet in unserem Text die erste Person der Einigkeit zuerst. Der Schöpfer. Was sagt er, der Schöpfer hier? Er sagt, von Korn sollen sie sich nähren. Ich möchte sie lieben. Und als Beweis, von Korn sollen sie sich nähren. Da denkst du, Mensch, das ist doch noch nicht mal so was furchtbar Großes, nicht? Da sage ich doch, das ist was sehr, sehr Großes. Was ganz Großes. Als ich den Satz las, da fiel mir ein, wie wir in den Monaten gleich nach dem Krieg, nach Kriegsende, waren sie alle nicht in Essen, da waren sie alle evakuiert in benachbarte Gegenden. Da waren ein paar Leute hier. Wie wir in den Monaten nach dem Kriege nichts mehr zu essen hatten. Alle Proviantdepots waren geplündert, es kam nichts rein. Und wie wir jeden Tag raus sind, haben Brennnessel gesucht und haben die gekocht und gegessen. Ich konnte diese Brennnesselgemüse schließlich nicht mehr sehen. Und dann wurde es besser und dann kam Brot. Vielleicht erinnern sich manche. Und es war so ein matschiges, scheußliches Maisbrot. Können Sie denken, das schmeckte wie Rattengift. Sehen Sie, und nun kommt Gott, der himmlische Vater, und wirbt um uns und sagt, von Korn sollt ihr euch nähren. Von Korn sollt ihr euch nähern. Sehen Sie, wenn ich das Wort lese, dann ist mir als hörig knarrende Erntewagen. Sie haben doch schon im Dorf miterlebt, wenn so Ernte ist, wenn die Dreschmaschine von morgens bis abends summt, da ist ein toller Staub und doch so ein wundervoller Duft nach reifem Korn. Von Korn sollen sich nähern. Wenn ich das Wort lese, dann denke ich, ich wäre in der heimlichen Backstube mit ihrem wundervollen Nervengeruch von Korn sollen sich nähern. Spüren Sie wieder, Vater da um uns wirbt. Muss man da nicht unwillkürlich singen? Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn. Sehen Sie, es ist mir etwas Merkwürdiges aufgefallen. In der Bibel ist oft von Korn und Feld und Ernte die Rede. Und es ist mir aufgefallen, dass wenn der Bibel von Brot und Korn die Rede ist, immer so davon die Rede ist, dass die gebende Hand Gottes dabei deutlich wird. Dass eigentlich immer so ein Schimmer des Wunderbaren drüber liegt. Lassen Sie mich nur so ein paar Beispiele, also fängt schon vorne an, nicht? Gott sprach, es die Erde bringe hervor. Und die Erde brachte hervor und Gott sah, dass es gut war. Oder ich denke an die Geschichte, ach hoffentlich kennen Sie, man sollte nichts bekannt voraussetzen, aber ich will es nur doch einmal tun. Kennen Sie die Geschichte von den Söhnen Jakobs, wie da in Kanaan eine schreckliche Teuerung war und dann waren sie fast am Verhungern und dann hören sie, in Ägypten gibt's Getreide. Und nun machen sie sich auf mit ihren Eseln und Säcken nach Ägypten zu ziehen, Getreide zu kaufen. Hungrigen Männer. Und sie finden Brot und bekommen. Und warum? Weil Gott lange vorher ihrem Bruder, den sie umbringen wollten, nach Ägypten geführt hatte und doch zum Erretter und Brotverteiler gemacht hatte. Aus seiner Hand bekommen sie das Brot. Sehen Sie, da liegt dieser Schimmer des Wunders drüber. Die Verhungernden bekommen Brot. Gott hatte die Hand im Spiel seit langem. Oder kennen Sie die wunderschöne Geschichte im Büchlein Ruth? Ach, genieren sich, dass die Bibel nicht kennen. Sie lesen jede dumme Illustrierte und die Bibel nicht. Das rächt sich an einem Volk und im geistlichen Leben jedes Einzelnen, glauben Sie mir. Das heißt, das Büchlein Ruth. Da kommt ein armes Mädchen, die mit ihrer verarmten Schwiegermutter zusammenlebt. Und da geht sie im Herbst aufs Feld, um die übrigen liegen gebliebenen Ähren aufzulesen. Und schon ist doch Herr am Werk. und rührt das Herz des reichen Grundbesitzers Boas, dass als die Ruth kommt, sie nicht nur einzelne Ehren auflesen darf, sondern ganze Garben bekommt und noch viel mehr findet. Lesen Sie selber nach. Es liegt das Schimmer des Wunderbaren drüber. Die heimliche Hand gibt Getreide dort auf dem Felde der armen Ruth. Oder denken Sie an die Geschichte, 5000 Menschen haben einen Tag lang eine Predigt von Jesus gehört. Pastor Busch kann man im Notfall 25 Minuten zuhören. Herrn Jesus könnte man ganz Tag zuhören und es wurde noch nicht langweilig, nicht? 5000 Männer allein. Boah, das waren Gottesdienste. Sie haben ihm zugehört und sind sie hungrig. Und plötzlich sagen die Jünger, ja, wie sollen die Menschenmassen ernährt werden? Und dann lässt sich Jesus ein wenig Brot geben und teilt es aus. Und die Jünger tragen es zum Volk. Und alle wurden satt und sie hoben übriges 12 Körbe voll auf. Sehen Sie, bis in die neue Welt kommt das. Da stehen Bäume, die jeden Monat Frucht bringen. Lebensbäume. Verstehen Sie, wo in der Bibel von Früchten und Korn die Rede ist, da wird immer die Hand unseres himmlischen Vaters sichtbar. Da liegt der Glanz des Wunderbaren drüber. Und so sollte es doch eigentlich bei uns auch sein. Bitten Sie nicht. Bei jeder Bratkartoffel und Butterbrot und Schnitzel, was Sie essen gerne, Maultaschen, das isst man in Württemberg, das hätte ich so gerne. Da sollte man, verstehen Sie, dieses Wunderbare sehen, diesen Glanz des Wunderbaren, die Hand des Gebers. Wir dürfen jeder Schnitte Brot, darum sollte man zittern, wenn man sie wegwirft. Jeder Schnitte Brot, die gute Hand unseres himmlischen Vaters sehen. Wir sollten sie sehr viel besser sehen. Ich hörte neulich eine erschütternde kleine Geschichte. Im D-Zug, Speisewagen, Mittag. Das ganze Speisewagen ist voll und die Stewards bringen das Mittagessen. Wie das im Abendblatt der Sitte ist, alles drüber her. Und an einem Tisch sitzt eine kleine Japanerin. Und als das Essen kommt, faltet sie ihre Hände und wird ganz still. Und auf einmal sehen alle im Speisewagen die Asiatin, die aus einem heidnischen Volk kommt, die gute Hand des Gebers sieht und ihm dankt. Es wird einmal peinlich still im Speisewagen. Man hört das Rattern des Zuges. Gleich geht Kissen voll die Kissen Abendländern in dem Augenblick etwas davon auf, dass mit unserem ganzen christlichen Abendland in keiner Weise mehr stimmt, in keiner Weise mehr stimmt, wenn die Asiaten uns heute das Allerprimitivste vom Christentum beibringen müssen. Vielleicht, es wäre zu hoffen, ging es den Leuten ein wenig auf. Ja? Und ein zweites. Jetzt spricht Gott der Sohn, eben sprach der Vater, der Schöpfer, jetzt spricht Gott der Sohn als zweites in unserem Text. Ja, jetzt hat der Herr Jesus, der Sohn Gottes, Fleisch geworden, Offenbarung Gottes, zweite Person der Dreieinigkeit, das Wort. Was sagt denn Jesus? Er sagt, und sie sollen wieder unter meinem Schatten wohnen. Also den anwesenden Theologen oder ernsten Christen, die vielleicht den Text nachschlagen, möchte ich eben sagen, dass Luther übersetzt, sie sollen wieder unter seinem Schatten wohnen. Das ist aber im Zusammenhang ziemlich unklar. Unter welchem Schatten dann? Es kann nur der Schatten des Herrn gemeint sein. Und die neueren Ausleger sind sich darüber einig, dass wohl übersetzt werden muss, sie sollen wieder unter meinem Schatten wohnen. Mir völlig klar. Hier spricht der Sohn. Hier spricht der Herr Jesus. Sie sollen wieder unter meinem Schatten wohnen. Als ich überlegte, wie ich Ihnen dieses Wort erklären könnte, sie sollen unter meinem Schatten wohnen, fiel mir wieder eine Erinnerung ein. Heute drängen sich die Erinnerungen, die auch mit Ernte zusammenhängt. Da war ich ein Junge, so in eurem zarten Alter so, und war in meinen Ferien auf der Schwäbischen Alb und da habe ich also bei der Ernte mitgeholfen. Ich hatte morgens, als um 5 losging, fantastische Vorstellungen, wie ich gewissermaßen hier der Hauptmatador dieser Erntetage sein würde. Aber es war dann doch sehr anders. Es war schrecklich, nicht? Eine fürchterliche Hitze und eine fürchterlich schwere Arbeit und nur mein Stolz verbot mir also gegen 10 Uhr Schluss zu machen und zu sagen, verzeih, ich habe Ferien. So habe ich also durchgehalten, mit zusammengebissenen Zähnen bis um Mittag, und aber ich atmete auf, als hieß Mittagspause. Und das ist nun so, gibt es Erinnerungen aus früher Jugend, die einem unauslöschlich eingeprägt sind. Da sammelte sich nun alles Erntevolk im Schatten eines großen Baumes. Und da wurden so Körbe aufgemacht und da gab es Speise und Trank. Und dann legte man sich ein bisschen in den Schatten und schaut durch die Zweige in den Himmel. Wenn ich heute zurückschaue, dann erinnere ich mich nur an diese Stunde, wie man da gegessen und getrunken hat, im Schatten lag. Dass es eine Stunde unendlichen Friedens war. Einer ganz großen Ruhe nach dieser Hitze und dieser Arbeit. Und nun sagt Jesus und wirbt um dich. Gerne will ich euch lieben. Ihr sollt wieder unter meinem Schatten sitzen. Da sagt der Herr Jesus, und damit wirbt er uns. Bei mir findet ein armes, friedeloses Herz Frieden und Ruhe. Ich sehe ihn vor mir stehen, den Heiland mit den ausgebreiteten, durchgrabenen Händen. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Seid ihr nicht mühselig und beladen? Hat nicht jeder Dieb im Grund seine Last? So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Das heißt, sie sollen wieder in meinem Schatten sitzen. Dass Jesus, unser Heiland, Frieden gibt, Ruhe für das friedelose Herz. Davon, das ist sehr interessant, wissen namentlich, meine Freunde, die geistlichen Volkslieder. Nicht so sehr die Choräle, sondern die geistlichen Volkslieder zu singen. Sehr typisch. Danach sehnt sich die Welt und wer es gefunden hat, singt davon. Es ist eine Ruhe gefunden für alle fern und nah in des Gotteslammes Wunden am Kreuz auf Golgatha. Oder dir fehlt von noch der Friede. Dein Herz ist arm und leer. Oh, dass du könntest glauben, du würdest Wunder sehen. Es würde dir dein Jesus allzeit zur Seite stehen. Oder ich wollte Frieden finden. Ich suche ihn allerwärts. Ist nicht unsere Geschichte. Ich wollte Frieden finden. Ich suche ihn allerwärts. Ich fand wohl viele Sünden, doch kein versöhntes Herz. Da bin ich stillgegangen bis hin zum Kreuzesstamm. Es stillte mein Verlangen, das heilige Gotteslamm. Nun möchte ich für nachdenkliche Leute einmal, es wird ja schwer, den Gehirnapparat in Gang zu halten bei diesem etwas dumpfen Luft hier, aber wir sind dankbar, dass Sie die Türen aufgemacht haben. Sehen Sie, ich möchte für nachdenkliche Leute darauf hinweisen, dass in dieser kurzen Rede Jesu ein Wörtlein steht, das so wichtig ist, weil es uns verrät, wieso Jesus allein Frieden unserer Seele geben kann. Das ist das Wörtlein wieder. Das heißt, sie sollen wieder unter meinem Schatten sitzen. Das sagt doch, dass es einmal früher eine Zeit gab, wo das Menschengeschlecht unter seinem Schatten saß, wo das Menschengeschlecht friedevoll war. Ja, das war einmal, als Adam und Eva im Paradies lebten und wie Kinder zu Gott standen. Da war Friede, da saßen sie unter seinem Schatten. Und dann kam die Weltwendung vom lebendigen Gott und die Sünde. Und da wurden sie aus dem Frieden vertrieben. Und seitdem sind wir alle miteinander Generalrektoren und Straßenkehrer. Hausfrauen und junge Mädels aus dem Frieden vertrieben, um unserer Sünde willen. Und das wissen Sie selber, wie Sünde unruhig macht und wie wir doch den Frieden gerade darin suchen wollen, wie wir friedelose Leute sind. Es zieht ein friedeloses Volk über die Erde. Friedelos im Großen, wo sie mit Atombomben bedrohen. Friedelos in Häusern, wo Krach und Streit ist, wo ist kein Krach. Friedelos in Herzen, wo die Gedanken sich untereinander verklagen. Armes, friedeloses Geschlecht. Aus dem Frieden vertrieben. Und die Ursache ist Schuld. Verstehen Sie, nun kommt Jesus und sagt, gerne will ich sie lieben. Sie sollen wieder unter meinem Schatten sitzen. Meine Freunde, es ist eine atemberaubende Botschaft. Gibt es eine größere Botschaft, als wir sie haben? Dass der Sündfall repariert werden soll? Dass der Sündfall repariert werden kann? Da steht Jesus und tut die Türen weit auf zum Frieden Gottes. Heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Er selber sagt, ich bin die Tür. Dieser Jesus, der unsere Schuld weggenommen hat, aufs Kreuz getragen hat, dem du deine Schuld sagen kannst, kann Vergebung deiner Sünden empfangen. Dieser Jesus ist der Weg zum Frieden. Dieser Herr Jesus, der für Sünder gestorben ist, oh, ich muss das Bild des Gekreuzigten vor sie malen, den Mann der Dornenkrone. Das ist das Weltereignis, dass Jesus für sie starb. Dieser Jesus, den Gott von Toten auferweckt hat, ist der Einzige, der ihnen sagen kann, meinen Frieden gebe ich dir. Sie bleiben in ihrer Friedlosigkeit, bis sie zu Jesus gekommen sind. Meinen Frieden gebe ich euch, ihr sollt wieder unter meinem Schatten sitzen. Merken Sie, wie er um sie wirbt? Erntedankfest ist ein ganz großes Werben ihres Heilands um ihr Herz. Gehen Sie nicht so gottlos raus, wie Sie reingekommen sind. Und drittens, jetzt spricht drittens Gott der Heilige Geist. Sprach Gott der Vater, Gott der Sohn, jetzt spricht Gott der Heilige Geist. Was sagt Gott der Heilige Geist? Er sagt, Sie sollen blühen wie ein Weinstock. Schönes Wort. Das Peinliche ist für mich nur, dass ich keine Ahnung habe, wie ein blühender Weinstock aussieht. Habt ihr eine Ahnung? Habt einen blühenden Weinstock gesehen? Wisst ihr auch nicht. Sicher ist hier irgendwo einer, dessen Großvater Winzer war, der mir es erklären könnte. Aber ich habe also Lexikons nachgesehen und alles möge. Ich weiß nicht, wie ein blühender Weinstock aussieht. Das ist etwas, ich hätte euch gern geschildert. Es wäre mir lieber gewesen, es stände hier, sie sollen blühen wie ein Apfelbaum. Das könnte ich mir vorstellen, nicht? Aber wenn ich diese wundervollen Trauben ansehe, die unser junges Volk hier vorhin dargebracht hat, dann kann ich von da aus mir doch ungefähr vorstellen, dass ein blühender, fruchtverheißender Weinstock eine herrliche Sache sein muss. Und nun kommt Gott, der Heilige Geist, und sagt ihm, tu mir doch dein Herz auf. Dann sollst du blühen wie ein Weinstock und Frucht bringen. Dann will ich aus deinem Leben etwas machen. Dann will ich aus deinem Leben etwas machen. Hören Sie, da sagt der Heilige Geist, wenn ich in dir wohne, will ich in dir die Blüten und Früchte hervorbringen, die du nicht bringen kannst. Sehen Sie, ich hätte gern die Menschen lieb, aber sie sind mir manchmal verhasst. Und da sagt der Heilige Geist, ich will dir Liebe schenken und Freude und Friede und Geduld und Freundlichkeit und Gütigkeit und Glaube und Sanftmut. Denkt die Sanftmut, ihr rauen Männer, und Keuschheit. Unkeuschheit. Das ist der Heilige Geist. Sonst blüht wie ein Weinstock. Ich will Blüten, Früchte in dir werken. Tu da endlich dein Herz auf, dass ich in dir wohnen kann. Wie wirbt der Heilige Geist um uns hier? Und nun verstehe ich auf einmal auch, warum da nicht Apfelbaum, sondern Weinstock steht. Das habe ich übrigens die Erklärung dafür im Propheten Hesekiel gefunden. Bibelkenner werden es wissen. Im Propheten Hesekiel steht, mein Volk, du bist ein Weinstock. Das Holz des Weinstocks ist ein nutzloses Holz. Stellen Sie mal einen Weinstock frei von Blättern und Früchten vor. Das ist der armseligste Baumgebilde, das es gibt. Das ist kein Strauch und ist kein Baum. Und das Holz kann man niemals zum Heizen richtig verwenden. Ein Weinstock ist das armseligste Gebilde. Und nun sagt Gottes Wort hier. Und er, ihr seid in meinen Augen Rebholz, nutzloses Holz. Meinen Sie denn, dass Gott Sie nur für fünfwendig für wertvoll erachten könnte? Ein Gräuel sind wir vor ihm, Rebholz, nutzlos. Wir sollten über den Engeln stehen als Ebenbild Gottes und sind doch meistens, nicht wahr, den Teufeln näher und sind doch auch keine Teufel. Kein Baum und kein Strauch. Epos, nutzlos aus. Dann kommt der Heilige Geist, dieser gute, starke Heilige Geist und sagt, jetzt tu doch mir dein Herz auf. Dann will ich's mit dir machen im Weinstock an diesem armseligen Gebilde. Wachsen die herrlichsten Blüten und schönsten Früchte. Tu dein Herz mir auf, dann will ich dich regieren. Du sollst blühen wie ein Weinstock. Ich will Früchte, sagt der Heilige Geist, in deinem Leben hervorbringen, an denen Gott und Menschen sich freuen soll. Junge, das wäre ein großes Ding, nicht? Ein großes Ding. Der Heilige Geist sagt uns und wirbt um uns. Ich will dich zu solch einem fruchtbaren Weinstock machen, dass Gott und Menschen an dir Früchte ernten können, die besser sind als die Früchte des Feldes. Geistliche Früchte. Das wird ein richtiges Erntefest. Wir wollen beten. Herr, unser Heiland, du wirkst um uns, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ach, mach doch ein Ende mit unserem toten, verschlossenen Herzen. Nimm ganz, o Gott, zum Tempel ein, mein Herz hier in der Zeit, und lass es deine Wohnung sein in alle Ewigkeit. Amen.